Detektor FM. Der Tag mit Nina Sonnenberg.
Das ist sie und ich freue mich, heute hier zu sein. Herzlich willkommen bei Detektor FM. Der Tag, Detektor FM und Nina Sonnenberg. Drei Begriffe, die man heute zum ersten Mal zusammenbringen kann. Ich freue mich hier, das Praktikum absolvieren zu dürfen als Magazinsmoderatorin oder eben auch einfach mal 3 Stunden reden zu dürfen. Aber nicht ganz, es passieren natürlich tolle Dinge. Zum einen heute in der ersten Stunde kommt die kanadische Band Rara, wo ich draußen schon sehe, wie sich ein Neunsitzer durch den Innenhof zwirbelt und ich hoffe, das geht gut, ich schaue vielleicht lieber nicht hin. Die spielen heute in Leipzig und auch gleich live hier im Studio. Dann gibt's Zukunftsmusik aus dem Forschungsquartett zum Thema Zukunftsstadt und die Pops Blitz. So, den Satz hatte ich, Pops Blitz, da wollte ich Angst. Christian, hallo, grüß dich, du bist auch da.
Guten Tag, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch und die Kathi steht hinten und tanzt. Ich muss sagen, definitiv gut versorgt bin ich.
Aber nicht zu sehen.
Nee, natürlich nicht. Ja. Aber also man kann es spüren, finde ich. Man spürt, ob jemand tanzt oder nicht. Ja. Ne? Ganz wichtig ist auch zu sagen, es gab heute schon Fleischpflanzer mit Kartoffelsalat und Eis. Ich muss ja mal sagen,
aber nicht zusammen.
Aber fast mit Nachspeise und Vorspeise. Ja. Ist vielleicht banal, über das Essen zu reden, aber so ein Essen muss man erwähnen. Also meiner Meinung nach jedenfalls. Falls vielleicht andere Moderatoren und Moderatorinnen zuhören.
Vielleicht musst du auch übersetzen, Fleischpflanzerl. Versteht vielleicht nicht jeder.
Entschuldige bitte, Christian.
Nicht? In Hamburg? Ich weiß nicht. In Berlin?
Dann sag das andere Wort. Ich sag's nicht.
Bulette?
Sehr schön. Also Bulette. Darüber wird jetzt aber nicht diskutiert. Sonst steht ja Rara noch die ganze Zeit vor der Tür und denkt sich, wann sollen wir das eigentlich mal spielen? Aber Christian, damit du auch eine wichtige Aufgabe hast und hier so weit wegsteht, wie der nächste Song heißt, darfst du ihn anmoderieren.
Da-da. Da-da. The Dö. Komm jetzt mit Despair, Hangover and Ecstasy. Könnte man auch als Motto unserer Sendung.
Auf jeden Fall. Ja. Das hast du gut gemacht, als ob du es beruflich machst. Hm, gut. The Do, Despair, Hangover and Ecstasy. Hätte ich das nicht gewusst, ich habe immer Despair, My Loving and Ecstasy verstanden.
Wirklich? Ist so ein überhörter Song bei dir?
Ja, habe ich ganz viele. Liegt an meinem brillanten Englisch, was ihr gleich zu hören kriegt.
Ne? Mein Favorit ist immer noch, ich muss erwähnen, ein Moderator, der heute nicht da ist, aber auch häufig bei Detektor moderiert, Christoph Gedo, der hat gesagt, The Wurf, kennst du?
Ja.
The Trucks Don't Work, hat er immer verstanden.
Wirklich jetzt?
Ja, wirklich. Ernsthaft. Und das finde ich schon ziemlich gut. Aber das nur am Rande.
Ich finde, kann einem auch passieren. Ne?
Kann passieren.
Das ist absolut möglich. Ja. So, gleich werden wir mehr Englisch hören von der kanadischen Band Ra-Ra, die schon da vorne steht. Sie sind jetzt auch mittlerweile hier angekommen mit Gitarren in der Hand. 2 habe ich schon gesehen, glaube ich. Bin gespannt, was passieren wird.
Man kann es übrigens sehen im Video-Livestream, ne?
Stimmt, ich wollte gerade mich hier wieder, nee.
Jetzt wird gleich aufgebaut, jedenfalls.
Genau, ich winke auf jeden Fall. Kann man mich sehen?
Ja, man kann
auf
mich
jeden
sehen,
Fall.
Ja.
Gut, hallo, servus, grüß euch. Jetzt wird es noch spannender. Jetzt gibt es nämlich nochmal Musik, bis es dann gleich losgeht mit Rara. Howling mit Science.
How won't you say goodness into-
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wenn es beim Konzertbesuch plötzlich knistert im Mund, ist man sehr wahrscheinlich bei einem Konzert der kanadischen Band Ra-Ra. Bei denen regnet es nämlich nicht nur Konfetti, sondern auch Knallbrause. Der Spaß auf der Bühne steht Ra-Ra ins Gesicht geschrieben. Wie im Zirkeltraining wechseln die Kanadier ständig ihre Instrumente. Und singen darf jeder mal. Erst abwechselnd und dann wieder alle zusammen. Ra-Ra haben sich 2007 als Trio im kanadischen Regina gegründet und ein Jahr später ihr Debütalbum Going Steady rausgebracht. Beständig feilen sie seitdem an ihrer Definition von Powerpop. Mittlerweile sind Ra-Ra zu 6. iTunes Canada hat ihnen die Prädikate Best New Canadian Band und Best New Alternative Band verliehen. Mit ihrem neuen Album Vessels sind sie gerade auf Deutschland-Tour. Nina Sonnenberg, bitte übernehmen Sie. Möge es Konfetti und Knallbrause regnen im Detektor FM-Studio. Hier sind Ra-Ra.
Wunderbar, wie wir uns freuen. Hello and welcome, Ra-Ra.
Hi. Hello.
Christina, Aaron and Marshall. So you didn't get any word, just confetti? And yeah, iTunes Canada.
Canada, Rara.
Oh, I okay. heard Regina.
Yeah. Regina. Yeah. Regina.
Wunderbar.
Wunderbar. It's wunderbar to have you here. Yeah. So, my first question is, how many buckets of confetti and Pop Rocks candy do you carry with you when you are on tour?
Well, on this tour, we don't have any because it's hard to take it on the plane. It's an air pressure cannon kind of thing.
Okay.
So we didn't bring any to Germany, but usually we have about, 30 of those in the van.
Okay.
At any given time.
Also die schlechte Nachricht ist, sie haben jetzt hier keine dabei, weil die unter Luftdruck nicht funktionieren und dann letztendlich im Flugzeug wahrscheinlich explodieren würden und dann würde man ja hier überhaupt nichts mehr sehen von der Knallbrause oder der Knisterbrause und den Konfettis. So, at which point is a live show a good live show for you?
Can you come again?
Of course. When I come again to your show, then it's a good show. Definitely. So at which point is a live show a good live show for you?
Oh.
When you say, this was a great show today, I'm proud of my band.
Oh, well, yeah, I mean, pretty much always, really, because we have a really great band. And it's fun to play. It's really fun to play with this group of people. We're all good friends. And, you know, when the crowd is a bit bigger, that obviously makes it even a bit more fun. Or if people are really dancing and stuff, that's always nice. But, you know, I think we just try and have fun with it no matter the situation.
I think as long as there's like a couple people that are really into the music, then it feels good, you know. So we've played a few shows that have, you know, almost no one's there, but the people that are really love it, so that makes it worth it, you know.
Also richtige Künstler und Künstlerinnen, sie sind glücklich, wenn sie spielen, sehr gute Freunde und das reicht eigentlich schon. Wenn die Leute tanzen, ist es besonders gut und selbst wenn nicht so viele Menschen vor der Bühne sind, feiern sie und sind glücklich. Na, es zeichnet einen guten Künstler, eine gute Künstlerin wahrscheinlich auch aus. So, what is your recipe for keeping the energy level on a tour when you have to deliver on a daily basis?
For me personally, sleep as much as you can, because sometimes it doesn't come easy. Try and eat well. Again, doesn't really come easy sometimes, but in Germany it does because everyone treats us so well. So there's no Canadian gas station food that destroy anyone. But, you know, lots of water, take your vitamins. And then just we always have this sort of ritual before a show to listen to really loud pop music and sing along and dance backstage, and then we're good to go.
A special kind of song?
Well, this time it's been Rihanna and Sia. And yeah, I think those are our two main right now, but
I would love to see that.
It's pretty funny.
And also coffee.
Coffee. Yeah.
Okay. Club Mate.
Ah, okay, this is a German thing.
Yeah. I'm a lot more energetic when we play in Germany.
I see. So, also natürlich brauchen Sie ganz viel Schlaf, gutes Essen, wenig Junkfood, wie bei in Kanada, wenn man an der Tankstelle vorbeifährt. Aber hier in Germany, sage ich schon, hier in Deutschland fühlen Sie sich recht glücklich behandelt, was das alles antrifft oder betrifft. Und ja, solche Dinge wie Club Mate und Kaffee helfen auch absolut. Plus gibt es ein Ritual zu Pop-Songs zu tanzen, wie zum Beispiel zu Rihanna. So, next question. You obviously have a lot of fun on stage and you also seem to have a lot of fun switching instruments constantly. So why don't you stick to a fixed lineup?
Good
well,
question.
It's just, you know, that was always sort of something that was part of the band since the beginning. Was trying different things, and we have a lot of multi-talented people. Like Aaron and Christina both play so many instruments, so that just sort of comes with that territory, and it makes it a bit more fun for us, and I think fun for people to watch too. And it means every song sounds a little bit different, maybe, and we don't get stuck just doing the same song over and over.
Yeah, we have more than one main songwriter, so it kind of just depends who starts a song, just. And then people build around it, you know.
Multi-Instrumentalistinnen sind dabei, dementsprechend, warum soll man nur ein Instrument spielen? Und die Lieder klingen dadurch auch ein bisschen abwechslungsreicher. Zudem sind in der Band verschiedene Songwriter und Songwriterinnen, da bietet sich das ja förmlich an. So, you just released your new record, Vessels. Some of the lyrics are about memories and nostalgia, about how nostalgia alters the way we look at the past. Please tell us a bit more about your intentions on that.
All right. Well, I think you summed it up quite nicely.
Thank you.
Actually,
it wasn't me.
But yeah, we have the new record out, so we're really excited about it. And there is a lot of sort of main lyrical themes, I think, going on with the record. But that's definitely one of the central ones was about, you know, thinking about the past and, you know, as time comes and goes, the way that we remember things in the past changes because of nostalgia. And then you start to wonder, what is the truth of what really happened? Is it the way you remember it, or the way that someone else remembered it,
mm-hmm.
or the way that it actually happened, but no one remembers it that way? So what is more real, the memory of it, or the thing that actually happened that no one can remember?
Okay. So easy to translate.
Yeah,
that.
Good luck with that.
Yeah, good luck.
So, es geht auf jeden Fall, da sind wir schon ganz richtig gelegen hier bei Detektor FM, um Erinnern und um Nostalgie. Also letztendlich, man kann sich an etwas zurückerinnern und Nostalgie kann den wahren Wert der Erinnerung ein bisschen verfälschen. Und das ist dann die Frage, die sich die Band Rara stellt. Was ist denn jetzt die Wirklichkeit? Die Erinnerung selber oder das, was man in die Erinnerung hinein interpretiert? Das ist jetzt made up bei Nina Sonnenberg, nur, dass ihr es wisst. Good Winter is one of these songs in that you look back at old memories kind of nostalgic. Isn't songwriting in general pretty often about over-romanticizing things?
Definitely, and I think that was one of the main ideas I was trying to get at with that song in particular, because the place where we live is, you know, the winter isn't particularly that pleasant. It's extremely cold and pretty brutal a lot of the time. So it's a bit tongue-in-cheek, the idea of thinking about this good winter that was so great and all these great things about it. But then at the same time, it does highlight that there are good things about that. And sort of in any really unfortunate thing, there is always good things to look at too. And it's overly nostalgic on purpose to sort of underline that idea, because that's just like you say, that's very true.
Can you sum up some good things about the winter in Canada?
Well, if you listen to the song, you know,
that's basically what the song is.
Hockey and tobogganing, curling. You know what curling
is?
Yes,
of course, yeah.
Yeah. I work at a curling rink.
Really?
You know, you got to take care of the ice. It's great fun.
take care of the ice or
yeah,
curl by yourself?
Well, both, but more the curling.
So are there any ice hockey players in here? You are an ice hockey player too?
Yeah, a little bit. I mean, not professional, but...
Come on, you're from Canada. You have to be a professional ice hockey player.
Yeah.
Yeah. I'm from Bavaria. I have to yodel and wear
exactly.
My typical clothes, you know. So, ich glaube, das ist alles für sich sprechend. Man sollte sich den Good Winter Song auf jeden Fall anhören. Wir hören jetzt aber mal direkt hier im Studio live in einen Song. So, you play Be Your Man.
Mm-hmm. Yes, it's the first song on our new record.
Okay.
And I think it was the first single here as well, I believe, in Germany. So we're going to play it for you guys here right now, right?
Yes, please.
All right.
Rara zu Gast im Detektor FM Studio. Ich bin mal gespannt. Also los. Let's go. Sound checking. Das ist schon Rara. Das könnt ihr euch jetzt vielleicht nicht vorstellen. Aber jetzt geht's los.
Well, I was thinking about how we lived together, and we made love and we fought through all kinds of weather. But some felt wrong there right from the start, and I swear I never meant to break your heart. I just needed something more than you. I wasn't sure what, I just knew. I felt part of something greater that I couldn't understand. It was a feeling that I got when I held your hand. Something told me I couldn't be your man. I couldn't be your man.
Be your man.
I couldn't be your man.
Be your man.
I saw you out on the town just a little while after.
full of pain, feeling lost, out looking for disaster. With a stomach full of pills and a head full of lust, you had a look in your eye no man could trust. But I just needed something more than you. I wasn't sure what, I just knew. I felt part of something greater that I couldn't understand. It was this feeling that I got when I held your hand. Something told me I couldn't be your man. I couldn't be your man.
Ooh, be your man.
I couldn't be your man.
Ooh, be your man.
I couldn't be your man.
Ooh, be your man.
I couldn't be your man. I was thinking about what might have been if I'd opened up my heart and just let you in. I sure wouldn't be here lonesome right now. But no love's better than false love, ain't it now? I just needed something more than you. I wasn't sure what, babe, I just knew. I felt part of something greater that I couldn't understand. It was this feeling that I got when I held your hand. Something told me I couldn't be your man. I just needed something more than you. I wasn't sure what, I just knew. I felt part of something greater that I couldn't understand. It was a feeling that I got when I held your hand. Something told me I couldn't be your man. It was this feeling that I got when I held your hand. Something told me I couldn't be your man. I couldn't be your man.
Ooh, be your man.
I couldn't be your man.
Ooh, be your man.
Ra-ra! Yeah. Tonight there will be more Applaus, I'm sure. But we're just three people in here. Heute Nacht werden sie nämlich, oder heute Abend werden sie nämlich in der Moritz-Bastei spielen in Leipzig und danach folgen noch Konzerte in Dresden, Berlin und Hamburg. Ich denke, nach diesem kleinen Höreindruck kann man schon mal sagen, sollte man vielleicht nicht verpassen. Thank you for the lovely session. Good luck for tonight.
And
see you again. Ra-ra. So, und wir machen weiter mit Musik. Da habe ich jetzt die ganzen Papiere drüber. Los geht's.
Talk to me nice, don't talk to me.
I found a honey pie.
Das war ein Heim mit My Song 5 und wurde gleich gefragt von Rara, was ist das denn? Wir haben es ihnen gesagt, sie werden sich jetzt natürlich gleich auf legalem Weg diese Platte besorgen.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
So, es ist 16.35 Uhr und 31 Sekunden sogar, das wollte ich immer schon mal sagen. Und es ist Zeit für Wissenschaft. Bei mir im Studio ist jetzt Max Heke. Er betreut, wie ihr wahrscheinlich eh alle wisst, die Rubrik des Forschungsquartett. Hallo Max, grüß dich.
Hallo Nina.
Ich rutsche jetzt mal so rum, dass ich dich auch sehe. Ist ja furchtbar in diesem Riesenstudio. Da freut sich jetzt die Kathi, die filmt. Ist mir doch egal, ich gehe jetzt hier hin. Also, jede Woche stellt ihr ja Entdeckungen aus der Welt der Wissenschaft vor. Ihr berichtet von neuen Verfahren in der Virusforschung oder davon, wie sich im Gehirn beim Treuen abspielt und wie das dann wahrscheinlich auch vonstatten geht. Oder von Fabriken, in denen innovative Technologien entwickelt werden. Um welches Forschungsprojekt geht es denn jetzt in dieser Woche?
Ja, ich habe mich diese Woche von dir inspirieren lassen. Ach, und zwar genauer von deiner musikalischen Karriere.
Sag es nochmal.
Ich habe mich diese Woche von dir inspirieren lassen. Okay. Nina Sonnenberg, aka Fiverr.
Danke.
Die Stadt gehört wieder mir. Das war ein Album von dir und da gibt es auch eine gleichnamige Single drauf. Und wenn ich das nicht falsch gehört habe, geht es da so ein bisschen, wie kann man nach der Trennung sich die Stadt zurückerobern und das Abenteuer Stadt wieder so ein bisschen erleben. Und darum geht es jetzt auch bei mir. Und zwar ist das Thema des diesjährigen Wissenschaftsjahres die Zukunftsstadt. Und das Wissenschaftsjahr, das ist eine Initiative des Bildungs- und Forschungsministeriums. Da geht es darum, den Kontakt zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu fordern und so einen Dialog zu fördern und einen Dialog herzustellen. Und es werden gesellschaftlich relevante Themen behandelt. Und in diesem Jahr ist das eben die Zukunftsstadt.
Jetzt bin ich ja selber Münchnerin und auch sehr verlegen mit dem Land. Also ich verstehe, warum die Stadt wichtig ist. Aber ist sie denn so wichtig oder was macht sie denn so interessant, dass sie gleich ein ganzes Wissenschaftsjahr bestreiten kann?
Ja, Städte sind einfach Magneten. Also weltweit gesehen lebt die Hälfte der Bevölkerung in Städten. Das sind 3,5 Milliarden Menschen. Die Tendenz ist steigend. Und in Deutschland sind auch schon 2/3 der Bevölkerung in Städten. Städte sind Innovationstreiber, Wachstumsmotoren. Sie sind einfach kulturelle Schmelztiegel. Jeder, der in einer Stadt wohnt, weiß, in Städten ist einfach immer was los. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite. Städte und Stadtbewohner verbrauchen unheimlich viel Energie, wenn wir das Beispiel Verkehr nehmen. Städte sind meistens autogerecht, zum Beispiel in Berlin, da kommen auf 1000 Einwohner 300 PKWs. Das heißt hochgerechnet, ja, 3,5 Millionen Einwohner in Berlin, das sind 1 Million Autos, die da rumstehen, rumfahren und Platz verbrauchen und ja, Schadstoffe in die Luft pusten. Und zur Wahrheit von Städten gehört auch, dass einer von 4 Stadtbewohnern in Slums wohnt. Das heißt, ja, es gibt ziemlich große Herausforderungen, sei es Nachhaltigkeit, sei es das soziale Zusammenleben. Und diesen Herausforderungen will sich ja, diese Initiative Zukunftsstadt, Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt, so ein bisschen annehmen.
Klingt alles sehr vielversprechend, nur ganz ehrlich, wie kann ich mir jetzt so eine Zukunftsstadt vorstellen? Wie soll das dann direkt aussehen?
Ja, wie stellst du es dir denn vor? Hast du da irgendwelche Bilder im Kopf?
Ich hatte ja Stadt Zwischenfragen verboten in dem Moment. Oh. Ich kann dir gleich sagen, ich hatte mal als Schülerin in der Grundschule, 4. Klasse, das Projekt Schüler 2000 und den habe ich dann mit bunten Haaren gemalt, mit Füßen auf dem Tisch und einem Computer. Ich hoffe, dass Stadt in der Zukunft ein bisschen innovativer ist als mein Vorschlag, deswegen spiele ich den Ball direkt wieder zurück.
Ja, ich muss bei Stadt der Zukunft irgendwie immer unwillkürlich an das 5. Element denken. Ja. Gibt es eine Szene, da fliegt dann Bruce Willis mit seinem fliegenden Auto zu seiner Wohnung. Man sieht alles nur ein riesiger Moloch, alles total dreckig und grün gibt es überhaupt nicht mehr. So soll die Stadt der Zukunft im besten Fall nicht aussehen. Sie soll grün und nachhaltig sein. Also der zentrale Fokus ist eben CO2-Neutralität, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und alles in eben diesem großen Kontext der Energiewende, die wir ja vielleicht durchführen wollen und die wiederum ja, bestimmt durch den Klimawandel. Und der zweite Aspekt, in dem es darum geht, dass die Bürger mitentscheiden sollen, also es hat sich verändert, es ist nicht mehr so, dass Städte irgendwie von oben herab geplant werden, sondern wirklich die Bürger sollen mitentscheiden, sollen mitdiskutieren und ja, sagen, wie ihre eigene Stadt aussehen kann. Und jetzt kommt die Forschung ins Spiel, die soll nämlich, die soll die Grundlagen schaffen, zum Beispiel, ja, wie können zum Beispiel soziale Netzwerke dabei helfen, dass Bürger und Politiker in Dialog treten? Die könnten es natürlich vereinfachen. Und das Zauberwort für die Technik oder für die Forschung, jetzt habe ich mich schon verraten, ist die Technik. Und das zweite Zauberwort heißt Smart. Wir kennen ja alle die Smartphones, Smartwatches. Und dann gibt es noch ganz viele andere smarte Sachen. Es gibt das Smart Home, Smart Grid, Smart City und sogar Smart Ecosystems. Also im Grunde geht es darum, dass irgendwie alles miteinander vernetzt ist und alles Informationen über sich mitteilen kann. Und zum Beispiel Smart Ecosystems, da kann man sich dann vorstellen, so, du bist jetzt hier bei uns bei Detektor und willst vielleicht zum Bahnhof oder so und gibst dann einfach in dein Telefon rein, ja, wie komme ich in 5 Minuten oder in kürzer Zeit dahin? Gib mir doch mal ein paar Ideen so. Und dann sagt er dir, okay, du könntest die Straße runtergehen und dir vielleicht ein Auto ausleihen, dahin fahren oder mit der Bahn dahin fahren. Aber da musst du aufpassen, an der einen Haltestelle ist gerade eine Baustelle, deswegen dauert es ein bisschen länger, sodass es einfach alles sehr einfach werden soll, ja, damit umzugehen. Und ein anderes Beispiel wäre auch Urban Gardening. So, das ist ja gerade ein sehr großes Thema, dass die Leute ja, sich so ein bisschen darum kümmern, die Stadt zu bepflanzen. Und auch die Frage, kann die Stadt der Zukunft sich vielleicht selbst versorgen und braucht nicht mehr vom Land her die Nahrungsmittel? Und ja, die Bundesregierung, die fördert dieses ganze Wissenschaftsjahr. Und zwar fördert sie 52 Kommunen, sogenannte Zukunftsstädte, die verschiedene Projekte haben, um eben zu zeigen, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann. Und da wäre als Beispiel Köln zu nennen. Die haben eine ganz nette Idee und zwar wird in einer Straße der komplette Energieverbrauch öffentlicher Häuser visualisiert. Das heißt, du läufst die Straße runter und siehst dann an den Häuserfassaden, okay, ja, jetzt gerade verbraucht dieses Gebäude so und so viel Energie und stellt es vielleicht über Solarpanels her. So schon jetzt um diese Uhrzeit, 16.40 Uhr, läufst du dabei, okay, der Energieverbrauch ist auf einmal sprungartig nach oben gegangen. Ja, sind vielleicht alle gerade bei der Kaffeepause oder so. Also das sind so Ideen, um einfach den Bürgern irgendwie Informationen mitzuteilen, was denn eigentlich gerade in öffentlichen Gebäuden an Energie und so weiter geht. Ein anderes Beispiel wäre die Stadt Bonn. Da sollen 300 repräsentativ ausgesuchte Menschen sich in Workshops überlegen, wie die Stadt, wie ihr Bonn der Zukunft aussehen kann. Und das teilen die dann an ja, an die Politiker der Stadt mit. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Eigenwerbung, denn meine Heimatstadt Bocholt in Nordrhein-Westfalen an der holländischen Grenze ist auch dabei, ist auch eine Zukunftsstadt. Und die machen eben auch Bürgerdialoge, wo die Bürger hinkommen und sich überlegen, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann.
Ich verstehe, warum das ein Jahr dauert jetzt. Also wirklich, also das ist in der Menge. Ich fasse mal zusammen, aber ich verstehe, warum man das erst in einem Jahr versteht auch vielleicht. Es klingt auf jeden Fall alles total super. Also, wir können selber entscheiden, im besten Fall, wie unsere Stadt aussehen soll, wie wir sie gestalten wollen. Und dann kommen die Menschen auch mal zusammen. Alles wird ja nachhaltiger, wahrscheinlich auch grüner. Urban Gardening, man sieht ja auch, wir haben hier im Studio auch schon ein Urban gegardenert haben wir heute schon, beziehungsweise die Kathi.
Salat dazu.
Ja, genau. So, warte mal, was war noch? Wir müssen uns gar nicht mehr drum kümmern, wie wir von A nach B kommen im besten Fall. Entscheidungen werden uns abgenommen. In dem Punkt finde ich ja total spitze. Also letztendlich schaut die Zukunftsstadt, so wie du sie gerade beschrieben hast, wie sie sein könnte, recht rosig aus für uns, oder?
Ja, das stimmt, aber da liegt vielleicht auch so ein bisschen das Problem, weil das klingt alles zu gut, so als würde man so ein bisschen die Probleme der Gegenwart ausklammern. An erster Stelle steht tatsächlich bei diesem Projekt die Nachhaltigkeit, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber wenn man sich die Debatte der letzten Monate anguckt, dann sieht man, dass das alles entscheidende Thema, was Städte angeht, eben die Flüchtlingsdebatte ist. Und das wird so ein bisschen ausgeklammert. So die Frage, wie wollen wir mit Flüchtlingen zusammenleben? Wo sollen die unterkommen? Oder eine andere Frage, Gentrifizierung, die Vertreibung von Ärmeren aus bestimmten Stadtvierteln, das ist auch ein großes Thema, das in der Initiative so ein bisschen zu kurz kommt. Oder auch die Frage, wer kann denn da eigentlich mitmachen? Sind das dann, oder wie erreicht man die Leute, die mitmachen sollen? Sind es dann nachher wieder nur die Bildungsbürger, die dann entscheiden, dass jetzt der Straßenrand begrünt wird oder so? Das sind auf jeden Fall Fragen, die zumindest offen sind. Und eine andere Sache ist natürlich, irgendwie wird die Technik so als Heilsbringer dargestellt. Wenn erstmal alles smart ist, dann lösen sich irgendwie alle Probleme von selbst. Da wiederum hat man dann technische Probleme. Sind die Netze sicher? Sind die vor Datenraub geschützt? Und last but not least, wer soll das Ganze bezahlen? Also ich glaube nicht, dass die Städte gerade in der Lage sind, so tolle Zukunftsprojekte zu finanzieren. Die kämpfen gerade mit ganz anderen Problemen. Und das sind so eine Reihe von offenen Fragen, die auf jeden Fall im Raum stehen.
Das heißt für mich jetzt eigentlich raus aufs Land. Hallo Fürstenfeldbruck, hier bin ich.
Ganz genau, nein.
Tschüss, ich muss umziehen, da fällt mir noch was ein.
Ich komme gleich mit, ja, wir brechen das Ganze jetzt ab. Auf dem Land gibt es natürlich auch andere Probleme, so. Deswegen, also ich will das Ganze nicht ganz zerreißen hier, dass man sagt, Zukunftsstadt ist völliger Quatsch. Es ist ja schon gut, dass überlegt wird, okay, die Bürger sollen jetzt mal mitentscheiden und dass da vielleicht auch bürokratische Hürden abgebaut werden, dass es einfach leichter fällt, irgendwie eigene Projekte in der Stadt auch umzusetzen. Und eine andere Initiative dieses Wissenschaftsjahres ist die MS Wissenschaft. Das ist ein Schiff, das einmal quer durch Deutschland durch die Gewässer tuckert und vor allem Schülern und also Jugendlichen und Kindern die Zukunftsstadt näher bringen soll. Und die sind ja letztendlich, die dann auch in der Zukunftsstadt leben. Deswegen ist es auch natürlich gut, denen mal so ein bisschen zu zeigen, wo die Reise hingehen kann und dass sie auch selbst vielleicht was mitmachen können. Also wenn ich jetzt nochmal den Bogen spanne zu deinem Album »Die Stadt gehört wieder mir«, das Wissenschaftsjahr versucht so ein bisschen Grundlagen zu schaffen, damit die Stadt wieder uns gehört.
Gut, dann wünschen wir dem Wissenschaftsjahr mal herzlich viel Glück, großen Erfolg und vielen Dank für diese doch sehr illustre und schlaue Einführung ins Wissenschaftsjahr 2015. Das Forschungsquartett.
Gießen Zement in all die Gruben, die sie ausgehoben haben. Und keiner.
Die höchste Eisenbahn. Und auch auf diesem Weg sage ich, ich bin verliebt in diese Band. Überall, wo ich bin, sage ich das. Auch hier bei Detektor FM. Und irgendwann wissen sie es dann auch mal, was es ihm bringt oder mir. Das steht in den Sternen. Mit mir hier im Studio wieder Christian Bollert. Schön.
Immer noch.
Naja, komm, du bist vorhin mal kurz raus bei der Musik. Ich hab's genau gesehen.
Naja,
aber du hast ja auch viel mit Musik am Laufen. Es gibt eine Gemeinsamkeit von dir und Heather Nova.
Ja, sie hat mir mal erzählt bei einem Interview 2009, eins der ersten Interviews übrigens, was ich für Detektor FM geführt habe, dass sie ihre Songs, nimmt sie nicht nur auf den Bahamas auf, in ihrer schönen Villa auf den Bahamas, sondern auch auf Minidisc-Playern. Ich weiß nicht, kennst du noch Minidisc-Player?
Ich hatte auch einen großer Fehler, Fehlinvestitionen.
Na, aber fürs Aufnehmen, fürs Radio ziemlich gut geeignet und Heather Nova nimmt damit ihre Songs auf. Hat sie mir erzählt.
Ich glaube jetzt mal nur zur Hälfte, dass es alles ist, was dich und Heather Nova verbindet. Und den Rest, den uns mit Heather Nova verbindet, das schwieriger Name, Heather Nova verbindet, das erfahrt ihr jetzt in den Popsplits.
Popsplits. Das Beste, Witzigste, Skurrilste aus 50, 40, 30, 20 Jahren Popgeschichte.
Wenn man auf den Bahamas aufwächst und seine Jugend auf einem selbstgebauten Segelboot in der sonnigen Karibik verbringt, kann einen der Regen in London ziemlich depressiv machen. Als Heather Nova Ende der 80er Jahre nach London zieht, fehlen ihr die karibische Sonne und das warme Meer. Die Tochter amerikanischer Hippie-Aussteiger fühlt sich einsam in der ungewohnten Großstadtzivilisation. Heather hat Kontakt- und Kommunikationsprobleme aufgrund ihrer andersartigen Sozialisation an Bord eines Segelbootes. Einzig die Musik und das Schreiben von Songtexten helfen ihr gegen die Einsamkeit und ihre Probleme. Doch gegen den kalten Londoner Regen kann kein Song der Welt etwas ausrichten. 1990 lernt die introvertierte Schreiberin bei einem Konzert den Produzenten Felix Todd kennen. Todd erkennt das musikalische Talent der Außenseiterin. Er produziert ihre Songs und verliebt sich in sie. Mit Todd an ihrer Seite wird auch der Regen von London für Heather erträglicher. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit, 1997, schreibt sie einen Song für ihren Entdecker. Für Felix Todd, der es geschafft hat, die Regenwolken über der Themse als karibische Sonne erscheinen zu lassen. London Rain.
Detektor FM. Der Tag mit Nina Sonnenberg.
So ist es, die zweite Stunde. Ich freue mich auf spannende Themen und vor allem auf euch und jetzt auf Elderbrook mit How Many Times. Ein wunderschöner Song, aber am Schluss kurz vorm Einschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
ja, aber man kann sich auch mal Zeit nehmen, oder?
Ach komm, wir haben überhaupt keine Zeit. Das habe ich hier gelernt. Wenn es eins nicht gibt bei Detektor FM, dann ist es Zeit. Sehr viele liebe Menschen, aber man muss auch schon ranklotzen. Dementsprechend hat es sich aber auch gelohnt, ranzuklotzen. Es gibt viele Themen, die in dieser Stunde von uns, für euch und mit anderen Menschen verhandelt werden. Zum einen geht es um 200 Tage NSU-Prozess. Wir rufen mal in München an und fragen, wie da der Stand der Dinge ist. Vierkant-Tretlager hat ein neues Album, Krieg und Krieg heißt es. Und ich darf mit Max, dem Sänger der Band, telefonieren zu diesem Thema und dann sprechen wir noch über Porno in Film und Gesellschaft. Und weil wir das schon so schön gemacht haben, Christian, ist jetzt wieder dein Part, um das nächste Lied anzumoderieren.
Und zwar The Tallest Man on Earth, angesagt vom Whitest Boy Alive von mir, Dark Bird is Home. Hier ist Detektor FM.
Gutes Team.
So there were no higher mountains, it's all in your hands.
The Tallest, Tallest vor allem. Jetzt war ich so stolz, dass ich es lesen konnte. The Tallest Boy on Earth mit Dark Bird is Home. Was mich darauf bringt, dass in der dritten Stunde Kinokolumne The Avengers besprochen wird und ich mich immer gefragt habe, warum Batman nicht dabei ist. Ja, da heult wahrscheinlich der ein oder andere Marvel-Fan, weil da gibt es wahrscheinlich eine ganz einfache Erklärung für, oder? Gibt sie?
Ich glaube, es liegt daran, dass der zu dem anderen Comic-Universum gehört.
Ach
also
so,
es gibt doch
so
Marvel.
Wie Superman?
Ja, es gibt doch, genau, die anderen, die anderen habe ich auch immer vergessen. Marvel und die anderen.
Marvel und die anderen.
Genau.
Und bei den anderen
und
ist Batman.
Und der ist bei den anderen.
Spider-Man auch wahrscheinlich dann.
Ich glaube, ja, ja.
Alles mit Man hinten sozusagen ist
alle
bei
Mans.
Den anderen. Tut mir leid, liebe Marvel-Fans.
Was ist mit Catwoman?
Ja, stimmt. Ja, aber die ist ja, weiß ja, Rippe und so. Schön, ja. Schön. Schön unfeministisch hier bei Detektor FM. Ich rede lieber wie ein Mann, dann wird's einfacher. Hören wir ganz schnell ganz tolle Musik kommen mit Kingdom.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
200 Tage NSU-Prozess. Das bedeutet 200 Tage lang hunderte Zeugen befragen, tausende Seiten Akten auswerten, Widersprüche erkennen und untersuchen. Seit dem 6. Mai 2013 tagt der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München. Der Vorwurf? 10 Morde, 2 besonders schwere Brandanschläge und 15 Raubüberfälle zwischen den Jahren 1998 und 2006. Alle gehen mutmaßlich auf das Konto des rechtsextremistischen Trios namens Nationalistischer Untergrund um Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe. Mundlos und Bönhardt sind tot. Angeklagt ist nun als Hauptverdächtige Beate Zschäpe, die bis heute hartnäckig schweigt. Über Erkenntnisse nach 200 Tagen und offene Fragen sprechen wir jetzt mit Annette Rammelsberger. Sie ist Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung und hat auch heute den Prozess wieder live beobachten können. Grüß Sie, Frau Rammelsberger.
Grüß Sie, Frau Sonnenberger.
Wie ist denn jetzt im Moment der Stand nach 2 Jahren und fast 200 Tagen NSU-Prozess?
Ich werde ja immer gefragt, ob mir nicht furchtbar langweilig ist. Das kann doch nichts Neues mehr bringen. Das muss doch jeden Tag das Gleiche sein. Ist es aber nicht. Dieses Gericht hat richtig gearbeitet. Wir sind ordentlich vorangekommen. Wir haben, also das Gericht hat die 10 Morde abgearbeitet. Da ist man eigentlich durch. Jetzt ist man gerade bei den 15 Raubüberfällen. Auch die 2 Anschläge sind bereits abgearbeitet. Das heißt, es ist schon ein ordentliches Stück Arbeit gemacht worden. Mhm. Ich sage immer, wir haben heute den 200. Tag, aber ich glaube nicht, dass wir den 300. Tag in dem Gerichtssaal erleben werden.
Das ist auf jeden Fall mal schon sehr optimistisch. 200 Tage NSU-Prozess sind auch 200 Tage Schweigen von Beate Zschäpe. Schweigen ist die erklärte Strategie der Anwälte von Zschäpe. Wird Zschäpe jetzt noch einknicken oder glauben Sie, sie hält diese Strategie bis zum Ende durch?
Man muss sich mal ihr Psychogramm angucken. Das ist ja eine Frau, die immer gerne geredet hat, die auch die Kommunikative war in diesem Dreiergespann. Die hatte den Kontakt zu den Nachbarn. Es war ihr wichtig, so ein soziales Leben zu haben. Mhm. Jetzt hat sie das plötzlich gar nicht mehr. Und man sieht ja auch, dass es ihr zunehmend schwerfällt, so diese stiff upper lip zu zeigen, diese absolute Kontenance, dieses unbewegte Gesicht. Und es ist schon für Menschen, die jetzt nicht angeklagt sind und nicht im Fokus stehen, sehr, sehr schwierig, nicht irgendwelche Emotionen zu zeigen, wenn da eine Mutter steht, ein Vater, die sagen, Frau Zschäpe, reden Sie, geben Sie uns wenigstens noch irgendetwas mit, unser Sohn ist schon tot, aber wir möchten wenigstens wissen, warum. Und sie hat ja keine Möglichkeit, dem auszuweichen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sich das in einem Menschen ansammelt, der immer wieder solche Szenen erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann einfach mal der Punkt da ist, wo sie sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Und es gab ja einen Gutachter, Norbert Nedopil aus München, sehr bekannter Gutachter, der sie jetzt im Auftrag des Gerichts untersuchte und der auch sagte, ja, es rumort in ihr. Sie sagt, sie schafft es bald nicht mehr. Und es könnte natürlich schon sein, dass irgendwann sie spricht.
Wie erfolgreich war denn diese Strategie bisher für Zschäpes Anwälte?
Die Anwälte sagen, sie war erfolgreich, denn was sie, wenn sie nicht redet, kann ihr das nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Es ist ja so, wenn sich ein Angeklagter einlässt vor Gericht, wenn er etwas sagt, dann wird es bewertet. Und wenn er sich eben nur zum Teil einlässt, also nur zu ein wenig, dann kann natürlich das Gericht schließen, aha, da sagt er was dazu und zum anderen sagt er nichts. Also das heißt, das können wir ihm schon negativ auslegen. Mhm. Wenn eine Angeklagte überhaupt nichts sagt, dann darf das nicht negativ ausgelegt werden. Ich kann aber nur sagen, bisher hat sich eben doch viel bewahrheitet in dieser Anklage. Und ich habe auch nicht das Gefühl des Gerichts, dass es da so zurückhaltend wäre und sagt, nee, also für uns ist noch gar nichts geklärt.
Also es könnte unter Umständen nicht zur Folge haben, dass man ihr die ganzen großen Vorwürfe gar nicht nachweisen kann.
Der ganz große Vorwurf ist ja, sie war Mittäterin, ohne am Tatort gewesen zu sein. Das ist klar, sie war nirgendwo am Tatort Und trotzdem wirft ihr die Anklage vor, dass sie sozusagen mitgeschossen hat, ohne an der Waffe zu stehen. Mhm. Und die Anklage konstruiert, ja, die sind arbeitsteilig vorgegangen. Sie hat die Kulisse geliefert, die Tarnung, die Jungs sind losgezogen und haben gemordet. Mhm. Und das will man ihr jetzt nachweisen. Und es gibt natürlich schon einige Hinweise, dass sie da auch mit eingebunden war. Ihre Fingerabdrücke sind auf Zeitungsausschnitten, die für das Bekennervideo verwendet wurden. Es gibt eine Wette, wo sie sich verpflichtet hat, Videos zu schneiden. Sie hat vermutlich diese CDs eingeworfen und verteilt. Das muss sie sich natürlich schon zurechnen lassen. Und so wie ich bayerische Gerichte kenne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie als Mittäterin verurteilt wird, größer, als dass sie nur mit der Brandstiftung durchkommt. Mhm.
Eine der Besonderheiten des Prozesses sind ja, oder einige der Besonderheiten der Prozesse sind ja die vielen Nebenklagen durch Anwälte der Opferfamilien. Welche Rollen spielen die denn im Verfahren und machen die besonderen Druck vielleicht auch?
Ja, die machen schon Druck. Also nicht alle 80 Nebenklagevertreter sind gleich engagiert, aber es gibt sehr engagierte. Da gibt es ganze Gruppen, die zusammenarbeiten und die einzelnen Komplexe aufarbeiten und die stellen extrem intensive Fragen, gerade auch wenn es um die Szenezeugen geht, also Leute, die sich immer noch der rechten Szene zugehörig fühlen und nichts anderes tun wollen, als schweigen, die Klappe halten und ja niemanden verraten. Und da können diese Nebenklagevertreter natürlich sehr interessante Fragen stellen, die auch immer wieder zum Sprechen bringen. Es ist durchaus interessant, was da als Beitrag an Erkenntnisgewinn kommt. Mhm.
Was veranlasst Sie denn zu der Prognose, die Sie gerade schon am Anfang unseres Gesprächs gestellt haben, dass es nicht noch 200 Tage dazukommen werden?
Ich denke, wenn es so weitergeht wie bisher, können wir im Sommer eigentlich durch sein mit der Beweisaufnahme. Dann kommt es darauf an, was noch alles an Anträgen gestellt wird. Von der Verteidigung, und wir haben ja immerhin 5 Angeklagte, das vergisst man immer leicht, dass da ja 5 Leute sitzen und nicht nur Beate Zschäpe. Mhm. Aber bisher hat sich die Verteidigung nicht so gegeben, als wenn man jetzt noch wirklich sehr viel an Zeugen erwarten müsste. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mittlerweile jeden Neonazi aus Sachsen und Thüringen schon vor Gericht gesehen habe. Mhm. Ich wüsste nicht, wen man da noch alle befragen sollte. Also man muss dann überlegen, es gibt noch Plädoyers, der Sachverständige muss sich äußern. Es kann auch sein, dass noch mehrere Leute angefordert werden, dass man die noch hört. Aber irgendwann ist es dann auch gut. Und der Richter hat terminiert bis zum Januar 2016. Mhm. Das könnte schon sein, dass man genau sozusagen diese Punktlandung hinbekommt.
Und was sind dann die drängendsten Fragen zum Schluss noch, die bis dahin geklärt werden sollen?
Die drängendsten Fragen sind die, warum ein Verfassungsschützer in Kassel am Tatort war und sich nicht als Zeuge meldete und noch heute sagt, er hätte nichts gesehen. Eine drängende Frage ist auch, warum ausgerechnet die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn ermordet wurde, die ja doch Bezüge hat zu Thüringen und zu Sachsen, und man weiß es einfach nicht. Es gibt so vieles, was man nicht weiß. Man weiß auch nicht, ob wirklich die 3 vom NSU die ganze Zeit zusammengelebt haben, ob sie nicht noch einen anderen Unterschlupf hatten. Und ich sage einfach, selbst wenn wir noch 400 Tage verhandeln, wenn Beate Zschäpe nicht redet, werden wir das nicht herausfinden.
Seit 200 Tagen tagt der NSU-Prozess in München. Angeklagt sind Beate Zschäpe und 4 weitere Personen wegen ihrer Verwicklungen in die Aktivitäten der rechtsextremistischen Terrorvereinigung NSU, die zwischen 2000 und 2006 10 Menschen ermordet haben soll. Darüber habe ich mit Annette Rammelsberger gesprochen. Sie ist Gerichtsreporterin für die Süddeutsche Zeitung und war heute wieder live beim Prozesstag dabei. Vielen Dank.
Aber bitteschön.
Musik aus meiner Zweitheimat, möchte ich sagen, folgt jetzt. Nein, es ist nicht Bilderbuch, denkt man im ersten Moment immer. Jetzt kommt Wander. Im Moment laufen da in Österreich fast die Wetten heiß. Kann man das sagen, die Wetten heiß laufen? Ich kann das sagen.
Du kannst das.
Ja, ich glaube, es gibt es nicht. Oder? Also irgendwas läuft heiß und es wird viel gewettet. Wer wird mehr Erfolg in Deutschland haben? Wander oder Bilderbuch? Chartmäßig war es ja Bilderbuch, aber Wander ist natürlich schon so eine Fraktion des Mitsingens.
Grower, sagst du.
Ja, und Wander-Hooligans nennen sich ja die Fans schon, habe ich gerade gelesen.
Echt?
Anscheinend. Ja. Ja, oder ich habe es gerade hier etabliert. Vielen Dank dafür. Wir haben uns jetzt für Wander entschieden, warum auch nicht, und spielen das Lied Schickt mir die Post. Und kann man mir auch mal was mailen hier? Bei euch kann man doch interaktiv
ja,
sein.
Ja, kann man.
Was, wohin?
An redaktion@detektor.fm.
Ja, Lob und Kritik, also Lob an mich gerne, Kritik dann an Christian. Ne? Und jetzt Wanda mit Schick mir die Post.
Schickt mir die Post schon ins Spital und schläfert Rico.
Der Tag bei Detektor FM. Aktuelles und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Täglich von 16 bis 19 Uhr.
Wunderbar. Weißt du eigentlich, dass sich das reimt? Und Kultur. Täglich von bis 19 Uhr. Das habt ihr doch mit Absicht gemacht.
Klar.
Ja, wusste ich's doch. Gut, das hier zu Detektor FM. Jetzt zu einer Band, wo ich unglaublicher Fan bin. Das wird jetzt so subjektiv, dass bitte alle, die sich was Journalistisches erwarten, in 10 Minuten wieder zurück zum Computer oder wohin auch immer kommen. Servus, grüß dich, Max von Vierkant-Tretlager. Hallo.
Hallo, moin moin.
Ja, moin moin. Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast und wie schön, dass ihr so ein tolles Album gemacht habt.
Ich danke dir. Es freut mich, dass es dir gefällt.
Ja, prima. Ne? Das wird jetzt ein bisschen Privattelefonat. Das war ja nichts.
Bloß ja, so ein bisschen kommt es mir auch vor.
Ja, das mal. Du, erzähl mal was. Erzähl mal was richtig Persönliches von dir. Das hört niemand hier. Du, interessanterweise finde ich den Titel ja ganz schrecklich. Krieg und Krieg.
Ja, das ist aber durchaus auch beabsichtigt. Also ich bin schon vielen Leuten begegnet, denen das so ging. Und dann habe ich immer gesagt, das ist aber auch gut.
Ja.
Das ist auch gut. Gerade weil dieses Wort ja so eine was ganz Profanes hat, dadurch, dass es so alltäglich ist und immer im Gebrauch und so und hat seinen absoluten Schrecken verloren, das macht es ja noch schrecklicher. Und dann in dieser Kombination und so, das muss so sein. Das muss auch ein Unbehagen erzeugen dürfen oder einen eben komplett kalt lassen. Genau, und das gefällt mir gut.
Ich wusste, dass du darauf eine Antwort hast. Ich bin wahrscheinlich die Erste, die das gefragt hat. Trotzdem wollte ich das nochmal nachfragen. Und jetzt kommt die Frage, wieso heißt ihr Vierkant-Tretlager? Nein, auf gar keinen Fall. Ihr wart ja letzte Woche...
Ich habe vor kurzem mal gesagt, weil kein anderer Name mehr frei war. Das würde ich jetzt auch
wirklich jetzt
wiederholen. Und, ja, ich habe das mal so gesagt. Ja. Ich glaube, das ist die beste Antwort auf diese Frage.
Ich habe in einer Radiosendung mal vorgelesen, als ich euer Album gespielt habe, wie man das repariert, ein Vierkant-Tretlager. Und hier möchte ich den Fahrradworkshop Sprockhövel grüßen, der mir das nämlich erklärt hat, da habe ich vorher angerufen. So, das in eigener Sache.
Liebe Grüße auch von uns.
Ja, wenn ihr mal in Sprockhövel spielt, ich sage euch, die Sause geht ab. So, Video der Woche wart ihr hier letzte Woche bei Detektor FM.
Ja, das hat uns sehr gefreut.
Ja, hoffe ich doch mal.
Unser Videomensch Jonas hat es sehr, sehr gefreut.
Ja, dann sage ich mal, warum, und das sagt unser Videomensch Maurice jetzt mal schnell, warum das so war.
Das ist für mich so ein bisschen so ein kleiner Weltuntergang, so eine kleine Apokalypse, die da gefeiert wird, die ich da rein interpretiere. Und das finde ich halt irgendwie in dieser Mischung, das ist wie Karamell mit Salz, ne? Irgendwie, es ist wunderschön und funktioniert.
Oh. Hast du jetzt aufgelegt?
Das hat er schön gesagt.
Also, ich so aufgelegt. Karamell mit Salz, die Scheiße höre ich mir auf gar keinen Fall an, ne?
Das hast du sehr schön gesagt. Ich war sehr bewegt, als ich das gehört habe. Es war nämlich schön, das mal so mitzubekommen, weil er ja auch die ganze Zeit gesagt hat, er ist sich nicht sicher, ob wir das so meinen, aber er ist tatsächlich ziemlich nah an dem, was wir uns dabei gedacht haben gewesen.
Ja, ihr denkt euch eh recht viel, ne? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr nicht wirklich einen Hit auf dem Album habt, ne? Also so ein Mitgröl-Hit oder so.
Ja, vielleicht, wir sind ja noch sehr jung, wir sind ja noch weit am Anfang, vielleicht überkommt es uns ja irgendwann.
Mit
aber
den Hits?
Dieses Album ist schon sehr, sehr, also sehr vielschichtig, da ist sehr, sehr viel drin. Und das ist vielleicht nicht so leicht verdaulich im ersten Gang. Da braucht man so einen Wiederkäuermagen, um das vielleicht gut zu finden.
Ich freue mich ja schon auf eure Konzerte. Hallo liebe Wiederkäuer, wie geht's euch? Hier, Vierkant-Tretlager, wie schön. Aber naja gut, man muss ja nicht immer Hits haben, aber man muss es sich wirklich öfter anhören. Es ist auf jeden Fall sehr sperrig. Ich finde, es klingt so, als ob man sich alle Jahreszeiten gleichzeitig reinzieht. Also es ist überfordert.
Das ist interessant.
Ja,
das ist
ne?
Interessant.
Ich wollte dir irgendwas Cooles sagen, weil Karamell mit Salz war schon weg. Und ich fand jetzt im Jahreszeitenvergleich ist immer gut. Heiß, kalt, Farben hätte ich noch was sagen können. Aber gut, es geht ja das Gerücht in der Musikerszene um und in der Journalistinnen-Szene, dass ihr eigentlich schon andere Songs fertig habt, fast ein ganzes Album und die dann verworfen habt und dann das gemacht.
Ja, wir haben von Anfang an das Album Krieg und Krieg geschrieben. Wir haben nur sehr, sehr viele Songs geschrieben. Also wir haben, glaube ich, 35 Songs geschrieben und 10 sind jetzt dieses Album geworden. Aber dass es das Album Krieg und Krieg heißt, das stand eigentlich schon 2010 fest, bevor unser erstes Album überhaupt rauskam. Da fing das schon an, so diese Idee zu wachsen und dieses Konzept auch, was da drin steckt. Und das hat dann über die Zeit hat das dann immer mehr Facetten angenommen, hat persönliche Einfärbungen genommen und so weiter und so fort. Aber und dadurch sind dann auch viele Sachen entstanden, die wir am Ende wieder aussortiert haben, um das so ein bisschen offener und luftiger zu gestalten. Wir wollten jetzt auch kein Mammutwerk Doppelalbum machen oder so.
Hätte sich ja schon gelohnt. Genau. Sag mir mal 3 Liedertexte, die es nicht aufs Album geschafft haben. 3 Songs?
3 Liedertexte.
Dann musst du nicht die ganzen Texte, so viel Zeit haben wir jetzt leider auch nicht. Seid ihr einfach mal 3 Songtitel, die es nicht aufs Album geschafft haben?
Es gab einen Song zum Beispiel, der hieß Staub. Den fand ich eigentlich auch sehr schön.
Wieder sehr lebensbejahend.
War gut, der war auch gut. Ansonsten gab es einen Song, der hieß Liebe auf der Stadt. Mhm. Der wird aber vielleicht nochmal verwendet auch. Also es ist nicht so, dass wir alles wegschmeißen. Bei Liebe auf der Stadt war es tatsächlich so, dass das Thema dieses Liedes vorkommt in dem Hörbuch. Also das ist quasi nicht, das Thema des Liedes ist nicht verloren gegangen, sondern wir haben ja ein Hörbuch gemacht zur Platte und da taucht das wieder auf. Es geht nämlich darum, dass man sich die Stadt vorstellt, in der man geboren worden ist. Und diese Stadt aber komplett, also es ist ein anstrengendes Gedankenexperiment, weil man soll es sich vorstellen, diese Stadt zu sehen, so wie sie niemand sieht, weil es niemanden mehr gibt. Also kein nichts, was irgendwie sinnbelastet ist oder so.
Also ein bisschen wie José Saramago, Stadt der Blinden, die auf einmal auch nichts mehr sehen können, falls man den Autoren so ausspricht, und dann die Stadt praktisch neu erleben.
Ja, also ich denke eher so, dass da niemand mehr ist.
Ach so.
Aber
also noch, Entschuldigung, es wäre ja auch zu fröhlich und hohe Lebensqualität, wenn da noch ein anderer Mensch weiter wäre.
Sag mal, aber nee, also wie gesagt, auch man selbst sollte eigentlich gar nicht da sein. Das ist die Schwierigkeit in diesem, genau. Also niemand, also man soll sich die Stadt vorstellen, wie schön sie wäre, wenn niemand sie mit ihren Blicken mehr bestrafen würde.
Aber euch geht's schon gut, oder?
Mir geht's gut, ja. Aber ich finde viele Sachen anzweifelnswert. Und so im Alltag und da gibt es viele, viele Sachen, die man so als normal annimmt einfach und sich dann so reinfallen lässt in so alltägliche Routinen. Und ich finde sehr viele Sachen zweifelhaft. Ja, und ich glaube, dass ich dem ganz gut Ausdruck verleihe auf diesem Album.
Ich würde sagen, ja, das unterstreiche ich mal und einen Rotstift daneben. Jetzt geht ihr auf Tour, ne?
Genau, ja.
Spielt ihr mal in Leipzig?
Im Mai.
Spielt ihr mal in Leipzig?
Ich glaube auf der Tour, jetzt sind wir live drauf, ne? Jetzt kann ich,
auf gar keinen Fall. Aber wenn kommt ihr bitte zu Detektor FM und spielt hier live? Ich lade euch hiermit herzlich ein.
Ja, das natürlich, ja? Natürlich. Das haben wir, glaube ich, sogar auch schon mal gemacht. Wir waren
dann braucht ihr ja nicht mehr kommen. Dann habt ihr alles erlebt, was es zu erleben gibt. Dann seid ihr auch mit der Karriere durch.
Ja, meine Oma hat damals schon immer gesagt, warum kaufst du dir so viele CDs? Du hast doch schon so viele.
Ach,
so
super. Ein bisschen so ist das. Ach, wirklich herrlich. Deine Oma kann ich sehr gut leiden, euer Album auch. Und bevor das jetzt wirklich noch einen Applausstrom von mir in eure Richtung gibt, viel Spaß auf Tour, liebe Hörerinnen und Hörer von Detektor FM. Krieg und Krieg, das ist wirklich hörenswert, absolut. Und Max, servus, mach's gut, weiter so viel nachdenken, gell?
Ja, bis bald.
Ja.
Tschüss.
Ciao. Vierkant-Tretlager, da müsste man eigentlich einfach nur still sein nach dem Lied, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es keine Option, aber wer würde denn den Tag hier noch mit euch gestalten? Ich übergehe das jetzt einfach und lass einfach wieder andere singen. Ich singe jetzt nicht, aber die sollen immer was tun. Gute Musik machen zumindest. Boxed in mit Mystery. Jeden Donnerstag sprechen wir bei Detektor FM über die aktuellen Kinostarts. Dieses Mal freue ich mich besonders, weil The Avengers wird dabei sein und Anna Wollner wird uns erzählen, wie dieser Film ist. Gleich nach diesem tollen Song von All Jay, eine Wahnsinnsband, eine Wahnsinnsplatte. Der Lied heißt Something Good. Tschüss Deutsch. Something good. Oh, something good tonight.
Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Genau, und mit Anna Wollner sprechen wir jeden Donnerstag. Sie ist unsere Kinoexpertin. Ich glaube, um die Uhrzeit kann ich nicht mehr. Ganz ehrlich, hör auf, Christian, das war's. Komm, ich mach's nochmal. Mit der Anna Wollner sprechen wir jeden Donnerstag. Sie ist unsere Kinoexpertin und sie informiert uns über die Neuerscheinungen im Kino. Ob sich der Kinogang heute lohnt oder nicht, das kann sie uns jetzt sagen. Servus, Anna, hallo. Anna? Anna?
Ja.
Hallo, grüß dich.
Hallo.
So, jetzt habe ich so oft Anna gesagt, dass ich auch wirklich der letzte Hörer und die letzte Hörerin weiß, hier ist die Anna am Telefon. Anna, ich beneide dich so unglaublich. Also ich kann es fast nicht sagen. Es ist ganz schrecklicher Neid und Eifersucht, möchte ich was nennen, weil du hast die Avengers schon gesehen. Zwei.
Gehört zu meinem Job. Ist mitunter auch eine Strafe, sowas tun zu müssen.
Anna, nein, bitte nicht. Bitte sag nicht, dass der Film schlecht ist.
Ja, er ist nicht unbedingt schlecht. Dafür ist Marvel viel zu groß, als dass sie einen schlechten Film machen könnten. Aber die Größe ist auch schon tatsächlich ein bisschen das Problem, was dieser Film hat. Denn natürlich sind die Erwartungen nach dem ersten Teil gigantisch. Das ist der 10. Film im Marvel-Universum. 11 sind angekündigt. Das ist also quasi so ein bisschen das Zwischenstück. Und das ist auch das Problem des Films, dass er eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die nächsten Filme, die da kommen werden, irgendwie vorzubereiten. Dass ich mich manchmal ein bisschen wie in so einer Verkaufsshow gefühlt habe, so von wegen, wir haben hier auch noch einen Superhelden, voilà. Sieht ja nicht toll aus, der kann auch ganz tolle Sachen. Was genau, das erfahren Sie im nächsten Einzelfilm, wo nicht alle Avengers zusammen sind, denn irgendwann verliert man hier ein bisschen den Überblick und den hat auch Joss Whedon, glaube ich, so ein bisschen verloren in diesem Film, der natürlich total geil aussieht. Das muss man ihnen lassen. Es geht alles kaputt, was kaputt gehen kann. Gefühlt sind es 140 Minuten Kollateralschäden. Aber es ist halt, irgendwann war ich so ein bisschen zerstört, müde, weil natürlich auch jeder seine 5 Minuten Fame hat und jeder seine 5 Minuten mal alleine durch die Gegend prügeln darf, dass ich am Ende so ein bisschen dachte, boah, hört das endlich mal auf.
Ich war ja ganz froh, weil der Iron Man ist ja an allem schuld, ne? Habe ich das richtig verstanden im Trailer?
Ja, Iron Man, beziehungsweise Tony Stark ist so ein bisschen an allem schuld, dass mal wieder die Welt gerettet werden muss. Weil nachdem sie ja im letzten Film New York zerstört haben und Iron Man ja noch so ganz symbolisch mit der Atombombe ins Wurmloch geflogen ist, ist Hydra zurück und die Avengers sind eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, die Welt zu retten und Iron Man hat irgendwann keinen Bock mehr und sagt, ich habe doch hier dieses geile Computersystem Jarvis, da mache ich einfach mal eine künstliche Intelligenz draus, das läuft schief, dann kommt Ultron. Dann gibt's ordentlich aufs Maul und dann ist der Film eigentlich auch schon wieder zu Ende.
Ist ja eine Beschreibung, wo du mich mitkriegst. Tut mir leid. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das besser, aber mich kriegst du damit.
Avengers 2 ist kein schlechter Film, aber bei mir hat sich tatsächlich so ein bisschen so eine Marvel-Müdigkeit eingestellt.
Ja, ich bin gespannt. Also ich werde ihn mal gucken. Jetzt kommen wir mit praktisch dem Gegenstück von Avengers 2 rein. Und zwar Big Eyes. Muss ich ja sagen, war ich ein bisschen abgeturnt, nachdem ich mir den Trailer angeschaut habe. Tim Burton-Film, neuer, mit Christoph Waltz und Amy Adams, aber doch auch irgendwie komisch, oder?
Ja, es ist weder Fisch noch Fleisch, dieser Film, denn es ist kein richtiger Tim Burton-Film und es ist eigentlich auch kein richtiges Drama in dem Sinne, was er hier erzählt. Es ist das berühmte Wort des Biopics, was man hier fallen lassen könnte. Tim Burton erzählt die Geschichte einer seiner Lieblingsmalerinnen, nämlich Margaret Ulbricht, die ist auch besser bekannt als Keane. Beziehungsweise ja die Frau, die Mädchen mit den großen Augen gemalt hat, also eigentlich so ein Motiv, was er vor Kitsch trieft. Und das tut der Film auch so ein bisschen, weil die Geschichte, die hinter dieser Frau steckt, die von Amy Adams gespielt wird, die in den 50ern einfach immer nur dieses Mädchen gemalt hat, ihre Bilder haben sich nicht verkauft, dann hat sie irgendwann ihren Mann kennengelernt, der von Christoph Waltz gespielt wird, der hat gesagt, hey, Feminismus, ade, ich tue einfach so, als hätte ich die Bilder gemalt und schon werden wir Multimillionär, was dann auch tatsächlich da passiert ist. Irgendwann hat sie dann gesagt, ich will nicht mehr im stillen Kämmerlein sitzen und du erntest den Erfolg und er ist ein bisschen in seine Identitätskrise gestürzt, weil er selber irgendwann nicht mehr geglaubt hat, dass er die Bilder ja gar nicht malt. Und es ist tatsächlich bis zu einem Gerichtsprozess gekommen, dann Anfang der 60er, wo der Richter irgendwann die Schnauze voll hatte, weil die beiden sich die ganze Zeit darum gestritten haben, wer die Bilder nun malt oder nicht, dass er gesagt hat, hier sind 2 Pinsel, hier sind 2 Leinwände, legen Sie doch mal los. Und Christoph Waltz bzw. Walter Keane im Film dann ganz schön alt aussah. Das erzählt Tim Burton relativ, ich möchte noch nicht mal sagen lieblos, aber relativ straight. Christoph Waltz spielt Amy Adams an die Wand, Amy Adams spielt Christoph Waltz an die Wand. Christoph Waltz macht eigentlich das, was er am besten kann, nämlich immer so dieses grantelnde, mürrische, arrogante Spielen. Habe ich fast so ein bisschen über. Und wer halt irgendwie diesen Ideen- und Fantasiereichtum von Tim Burton liebt, der wird in dem Film eher eigentlich doch enttäuscht werden, wenn davon ist, vielleicht in 1 oder 2 Szenen am Rande ein bisschen was zu spüren. Aber sonst steht hier zwar Tim Burton drauf, ist aber leider nicht Tim Burton drin.
Ich finde, Ein ganz kleiner Pluspunkt ist vielleicht die Situation, dass er in den 50er Jahren spielt und dass es da tolle Kleider und tolle Möbel und überhaupt ein ganz tolles Surrounding gibt in dem Film, finde ich.
Ja, aber da gucke ich lieber eine Folge Mad Men und fühle mich besser unterhalten.
Ja, Frau Wollner, ich weiß schon, Sie sind keine, also ich merke, Sie sind keine einfache Gegenspielung, wenn es um Kino geht, aber Sie sind ja auch die Expertin. Ex Machina, hier, ein Film von Alex Garland und da sage ich dir, ich habe den Trailer gesehen und nichts verstanden und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will, deswegen, was ist das für ein Film?
Alex Garland ist eigentlich ein recht interessanter Typ, der hat The Beach geschrieben, was ja vor gefühlt 20 Jahren mit Leonardo DiCaprio verfilmt worden ist, weswegen wir alle bestimmt schon mal Urlaub in Thailand gemacht haben. Der hat auch Drehbücher geschrieben, zum Beispiel zu Alles, was wir geben mussten. Das war dieser Organtransplantationsspende-Film mit Keira Knightley, Andrew Garfield und Carey Mulligan. Und in Ex Machina lässt er zwei Schauspieler aufeinander los, die uns dieses Jahr noch einmal begegnen werden, nämlich Oscar Isaac und Domhnall Gleeson, die beide im neuen Star Wars mit von der Partie sind. In welchen Rollen genau, hat J.J. Abrams noch nicht so richtig verraten. Aber die Rollen hier, die kennen wir schon, nämlich Oscar Isaac, der spielt so einen ganz narzisstischen Internet-Mogul, hat so eine Art Google-Ableger erfunden, ist unglaublich reich damit geworden und sitzt sehr selbstverliebt, trinkend und boxend in einer Villa, die mehr oder weniger so eine Art Bunker ist, irgendwo in der Provinz, in der Einöde, da ist wirklich nichts drumrum. Und Domhnall Gleeson spielt einen jungen Programmierer, der in seiner Firma arbeitet und der zu ihm hingeflogen wird und der einen Test machen muss. Nämlich Oscar Isaac hat, oder Nathan, wie er im Film heißt, hat eine künstliche Intelligenz geschaffen und das ist so ein bisschen der Bogen zu den Avengers, wo es ja auch um künstliche Intelligenz geht. Und diese künstliche Intelligenz in Form eines weiblichen Roboters, so ein bisschen wir backen uns unsere Traumfrau, soll von Domhnall Gleeson getestet werden, ob es wirklich eine künstliche Intelligenz ist, also ob der Computer, den er programmiert hat, eigenständig denken kann. Und dann beginnt zwischen den dreien, also dieser Roboter heißt Ava, sieht unglaublich toll aus, wird von einer schwedischen Schauspielerin gespielt, die schon mal European Shooting Star war, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren. Alice Vikander, eine unglaublich hübsche Frau, früher Balletttänzerin, die spielt also diesen blinkenden Roboter, wirklich so mit Dioden im Bauch und alles sehr viel Special Effects, aber so ganz reduziert und Prothesen auf ihrem Körper, die das noch so ein bisschen verstärken, weil man am Ende gar nicht mehr weiß, wer ist jetzt hier eigentlich Roboter, wer ist Mensch. Das sind Fragen, die sich auch die Figuren im Film stellen. Das ist ja eigentlich so ein minimalistisches Hochglanzkammerspiel mit Science-Fiction-Elementen und natürlich der großen Frage, wer bzw. was ist der Mensch und wie viel Roboter steckt in uns. Also so ein bisschen ein beklemmender Film, der aber für mich fast in dieser Woche noch besser ist als Avengers 2.
Das sagt Anna Wollner und ich muss ganz ehrlich sagen, du bist hier eine Wucht. Ich würde mir jeden Film von dir verkaufen lassen oder verkraulen. Was für eine Sprache. Dankeschön fürs Filmeschauen und bis nächste Woche, denn jeden Donnerstag stellst du ja hier die Kinotipps der Woche vor. Ciao.
Tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.
Der Tag mit Nina Sonnenberg.
Immer noch und eine Stunde werdet ihr mich nicht los. Jetzt gibt's The Elvins mit dem Song So Down Low.
So down low. I've been getting so down low. I've been getting deeper and down until everything's underground, you know.
The Elvins, So Down Low. Muss ich gar nicht sein. Ist zwar nur noch eine Stunde, die ich mit euch hier bei Detektor FM verbringen darf, aber ich habe gerade so viele Kekse auf einmal gegessen, dass ich froh bin, dass ich im Zuckerschock nicht einfach hier aus dem ersten Stock springe. Was wird passieren in der nächsten Stunde? Wir sprechen über Porno in Film und Gesellschaft mit zwei sehr interessanten Gesprächspartnern bzw. einer sehr interessanten Gesprächspartnerin. Wir hören das Streiflicht von heute und Green Radio. Naja, ich würde sagen, so viele Argumente. Möchtest du, Christian, jetzt nochmal den Song in alter Tradition, den Song der neuen Stunde anmoderieren?
Kann ich gerne machen. Who Made Who heißt die Band, Amber heißt der Song.
Das hat er schon mal besser gemacht, der Christian. Der lässt langsam nach. Ich sag's dir, dritte Stunde und Konzentration weg.
Naja.
Thema.
Pornografie. Ein Phänomen, das im wahrsten Sinne des Wortes reizt und mit der Macht von Superlativen spielt. Und dennoch sind pornografische Rollenmuster in Filmen etwas, über das man nicht so gerne redet. Dass es bei Pornografie um mehr gehen kann als eine milliardenschwere Industrie und plumpe Triebbefriedigung, zeigt das Festival gegen Kino. Hier heißt es nämlich, raus aus festen Rollenmustern und rein in die Vielfältigkeit der pornografischen Darstellung. Künstler und Kenner jeder Art zeigen, dass Pornografie für so viel mehr stehen kann als dubiose Sexfilmportale im Internet. Über die Rolle von Pornografie in Film und Gesellschaft haben dort heute die Regisseurin Tatjana Turanski und der Soziologe Sven Lewandowski auf der Podiumsdiskussion Pussypop gesprochen, beziehungsweise sie werden noch drüber sprechen. Und jetzt, bevor sie das tun, sprechen sie erstmal mit uns darüber. Hallo Sven und Tatjana.
Hallo.
Wunderschön, das haben wir jetzt über eine Stunde geübt, dass das so perfekt kommt. Wir haben uns auf ein freundliches Du geeinigt, vielen Dank dafür. Ihr seid beide in unterschiedlichen Bereichen tätig. Welche Rolle spielt Pornografie denn in eurem beruflichen Alltag? Vielleicht einfach mal ja, das Klassische, Ladies first.
Naja, also bei mir ist es etwas anders vielleicht, weil ich tatsächlich zwar einen Film auf dem Festival habe, nämlich meinen Film Top Girl oder La Deformation Professionnelle. Der läuft auch heute Abend noch nach der Podiumsdiskussion und hiermit möchte ich alle herzlich einladen, ihn sich anzuschauen. Und dieser Film ist einfach, hat mit Pornografie in dem Sinne überhaupt nichts zu tun, sondern es geht einfach um eine, sage ich mal, Post- oder postfeministische oder feministische oder postfeministische Analyse von Ökonomisierung von Sexualität und da hat sich dann die Frage gestellt, wie hat man Sexarbeit darin zu betrachten, oder das wollte ich halt machen, eigentlich eine postfeministische Analyse von Sexarbeit. Und ja, deshalb kann ich jetzt dazu nur so viel sagen, also dass mein Film eben einfach kein Porno ist. Also wer da jetzt falsche Erwartungen hatte, aber trotzdem ist der Film interessant, was die Ökonomisierung und Begehrensstrukturen im ökonomisierten Sex halt angeht. Ich glaube, das ist ganz interessant.
Ja, deswegen haben wir dich auch eingeladen.
Ja,
sonst wärst du ja überhaupt
nicht hier.
Danke
dafür auch überhaupt.
So, Sven, von dir wird es heute keinen Film geben. Du bist Soziologe deines Zeichens. Welche Rolle spielt denn Pornografie in deinem beruflichen Alltag?
Ja, jetzt muss ich auch mit Enttäuschung anfangen. Oh. Eigentlich gar keine.
Juhu,
außer,
na toll.
Dass es das böse Klischee gibt, der Porno-Lewandowski schreibt halt hin und wieder ein paar Bücher über sowas.
Der Porno-Lewandowski?
Ja, das ist, wenn ich mich vorstelle bei Studenten.
Ja.
Dann sage ich gleich, ich vorstelle Pornografie, das ist das Einzige, was ich sofort merken können.
Ah.
Alles andere, was ich über Max Weber erzähle, über soziologische Theorie, da können Sie sich nachher nicht mehr dran erinnern. Aber diese Label, das hat man, liegt einfach auch daran, dass das Thema natürlich auffällig ist, aber im akademischen Diskurs eher, besonders in einer kleinen katholischen Stadt wie Würzburg, eher so ein bisschen am Rande gehandhabt wird. Also man weiß, ich mache das. Es gibt jetzt auch witzigerweise eine Ringvorlesung dazu, den machen aber die Anglisten und nicht die Soziologen, aber sie haben mich trotzdem eingeladen. Aber also im Alltag spielt das wirklich wenig Rolle, sondern es wird eher nachgefragt von außen.
Du hast ja ein Buch geschrieben, ne, was ihr sehr präsentiert. Du hast mir aber den Rücken zugedreht des Buches.
Das heißt einfach, die Pornografie der Gesellschaft.
Ja, da muss er was wissen, ne? Wenn er die ganze Pornografie der Gesellschaft aufgedeckt hat. Kann denn Porno dazu beitragen, stereotypische Rollenbilder in der Gesellschaft aufzulösen bei Frauen und Männern?
Möglicherweise ja, aber ich glaube, wenn man das Porno zumuten möchte, überschätzt man den Einfluss von Pornografie ganz deutlich. Also man hat zwar in den letzten Jahren beobachtet, so eine Ausdifferenzierung von verschiedenen pornografischen Sektoren, also ein Auftauchen auch von Alternativpornografien, die natürlich immer noch eine Nische sind und wahrscheinlich auch eine Nische bleiben werden, weil sie ja davon leben, dass sie eine Nische sind. Aber sozusagen davon den Rollenwandel zu erwarten, es ist irgendwie das Gleiche, wenn man erwartet, die Pornografie zerstört die Gesellschaft oder die Geschlechterrollen. Also ich glaube, man sollte Pornografie nicht überschätzen, was ja öffentlich immer ganz gerne gemacht wird.
Ja. Tatjana, dein Film Top Girl, von dem du gerade schon erzählt hast, der setzt sich sehr kritisch mit den etablierten Rollenbildern in der Sexualität auseinander. Was muss in deiner Meinung nach passieren, damit stereotypische Muster in der Mainstream-Pornografie aufgehoben werden?
Also, naja, also bin ich jetzt eigentlich auch ein bisschen überfragt, aber ich kann ja trotzdem mal versuchen. Es geht ja letzten Endes darum, gerade jetzt im Gegenkino gibt es ja auch dann diese Ausstellung, da geht es ja um den feministischen Porno und letzten Endes geht es auch darum, bei der Pornografie oder feministischen Pornografie den weiblichen Blick bzw. das weibliche Begehren in den Vordergrund zu stellen und da natürlich auch sich zu fragen immer wieder, was ist das weibliche Begehren? wo kommt das vor und kann man es zeigen und wenn dann ja wie. Das ist das eine, was quasi die Repräsentationsebene angeht. Und dann könnte man zum Beispiel fragen, ein Porno nur von Frauen gemacht oder so, der tatsächlich darauf achtet, dass also dass, die Sexualität auf Augenhöhe stattfindet und einvernehmlich ist, also dass quasi das heißt zum Beispiel jetzt gar nicht, dass da keine, auch wenn ich das selber ablehne, keine Gewaltdarstellung drin vorkommen kann. Nur es muss klar sein, dass sie halt einfach gespielt ist, dass es eine Performance ist. Mhm. Und das kann man ja natürlich auch zertifizieren etc. halt. Und das würde ich zum Beispiel als eine, auch eine produktionsästhetische Sichtweise, nee, das ist das falsche Wort dafür, also aus der Produktionsseite betrachtet, würde ich sagen, könnte man darüber zum Beispiel sprechen. Und dann finde ich tatsächlich interessant, dass überhaupt über Pornografie geredet wird. Und ich finde es total toll, dass es jetzt auch in der Universität stattfindet, als ein ernstzunehmender Gegenstand, weil das wird ja immer verwechselt von Leuten, dass eine, dass die Wissenschaft, ich weiß, es ist schlimm, ne, aber es nervt mich wirklich, dass die Wissenschaft, dass den Leuten nicht, also vielen Leuten nicht klar ist, dass man in der Wissenschaft jedes Thema betrachtet einfach unter sein eigenes, Entschuldigung, jetzt greife ich da voraus, aber bitte, ich übergebe jetzt einfach mal.
Greif einfach voraus, also es ist kein Problem.
Ja, aber das ist eigentlich das und das ist natürlich Pornografie einfach auch natürlich ein Gegenstand ist, der endlich untersucht werden muss.
Ja gut, und, aber es gibt einen Grund, warum man es natürlich nicht macht.
Genau.
Und das ist immer so, das, ich nenne es immer einen sexuellen Motivverdacht. Also jeder, der Sexualforschung betreibt, wird gefragt, warum machst du das? Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Nuklearphysiker, würde keiner fragen, warum machst du das? Was hat mit deiner Kindheit zu tun? Wie kommst du denn mit deinem Alltag klar und deiner Freundin? Oder irgendwie sowas. Und das ist ja diese Logik, wenn man über Pornografie forscht, macht man sich auffällig. Das war diese Intro, weil sie gesagt hat, Porno-Lewandowski oder irgendwie sowas. Okay. Und man outet sich natürlich. Und es hat immer das Problem, dass man ganz viele, oder zumindest latent persönliche Fragen kriegt, Motivverdacht oder so ähnliches.
Den kannst du aber natürlich ganz gut entgegenstehen. Du hast ja ein Buch geschrieben und machst ja gleich von vornherein, nimmst ja die Witze weg, indem du sagst, Porno Lewandowski ist ja also einfach, um das gleich mal hier so zu einem Keim zu ersticken.
Es ist Stigma-Management.
Wunderschön. Das Wort des Tages für mich heute, habe ich noch nie gehört, Stigma-Management. Sag mal, welche Kriterien muss denn Pornografie erfüllen, um als Medium der Revolte zu dienen und gesellschaftlich anzuecken? Also hast du das herausgeforscht? Ui.
Also ich glaube, diese Vorstellung, dass Pornografie als Revolte nutzt, das ist 70er Jahre, das ist vorbei.
Ach komm.
Also diese Vorstellung, nein, also diese Bindung von freie Sexualität, freie Gesellschaft oder was, das ist passé. Also das sind so diese ganz klassischen 70er Jahre Diskurse, wo man gedacht hat, naja, also die 68er haben das geglaubt, die Konservativen übrigens auch, wenn die Gesellschaft befreit wird, dann über Sexualität und wenn Sexualität befreit wird, klappt die Gesellschaft die Ordnung zusammen. Und weder das eine ist eingetreten noch das andere, sondern der Kapitalismus kann mit freier Sexualität ziemlich gut leben.
Aber hat denn dann Porno Bedeutung für die Gesellschaft? Und wenn ja, welche? Ich glaube, das ist eine lange Antwort.
Also der eine Teil, den man sagen muss, also diese pornografische Utopie von früher, die man im 19. Jahrhundert, auch am Beginn des 20. Jahrhunderts, auch in den 60er Jahren vielleicht noch, dass sozusagen eine Sexualität möglich ist, die jenseits von Familie, Religion und so weiter stattfindet, jenseits der traditionellen Einbindung. Die Utopie ist, glaube ich, tot, weil die sich weitgehend verwirklicht hat. Also sozusagen sexuelle Lust als Handlungsmotiv ist weitgehend legitim geworden. Und auf der anderen Seite sozusagen darüber Gesellschaftskritik und Pornografie zu üben, schwierig. Ich glaube, Pornografie ist eher so ein, heutzutage so eine Debatte, die Leute führen, um eigentlich sozusagen eine Unzufriedenheit symbolisieren, irgendwie zu fassen und das dann Pornografisierung der Gesellschaft oder sowas nennen, was empirisch gesehen eigentlich ein ziemlicher Quatsch ist. Aber da geht es offensichtlich um Moraldiskurse und nicht um Diskurse, die man auf einem wissenschaftlichen Niveau oder mit Fakten unterfüttern kann. Also man kann zum Beispiel ganz simpel sagen, zwar schauen Jugendliche Pornografie, zumindest männliche Jugendliche, und zwar reichlich Pornografie, aber man kann daraus nicht sagen, dass sie irgendwie, wie alles Schwarzes formulieren wird, zwangspornografisiert werden, sondern ganz im Gegenteil, man kann parallel dazu sehen, dass die Paarsexualität, auch gerade von männlichen Jugendlichen, pazifizierter, konsensueller denn je zuvor ist. Mhm. Also insofern diese Vorstellung, Pornografie verdirbt die Jugend oder zerstört die Gesellschaft, ist der gleiche Diskurs, den man schon einmal um 1800 und um 1900 hatte. Damals war es halt nicht das Internet, sondern die böse US Mail.
Das erzähl mal der katholischen Kirche. Da wirst du mal sehen. Komm du mir nach Hause, nach Bayern, mein Freund.
Ach, witzigerweise, ich war auch mit dem Thema schon bei freievangelikalen Theologen. Also das
und du hast noch Arme und Beine und alles
genau,
dran, muss ich dazu sagen.
Ich wurde nicht gekreuzigt.
Sehr schön, das ist gut zu wissen. Kurt Schwitters hat ja mal gesagt, Typografie kann unter Umständen Kunst sein. Tatjana, wahrscheinlich ist die Antwort, liegt schon in meinen Ohren, kann ein Pornofilm mitunter auch Kunst sein? in deinen Augen
als Filmemacherin? Ja, natürlich. Also ich meine, ich bin ja zum Beispiel zu dem feministischen Porno oder überhaupt Pornodiskurs überhaupt gekommen oder wie Pornografie sich mit Gesellschaft oder Politik halt koppelt über die leider früh verstorbene amerikanische Schriftstellerin Kathy Ecker. Und sie hat verschiedenste Romane geschrieben, die zum Teil autobiografisch waren. Ich kann diese empfehlen, zum Beispiel die Geschichte der Don Quixote zu lesen, wenn man auch über diesen Diskurs sich nochmal rückblickend darüber einfach Anschauungsmaterial suchen möchte. Ein ganz wahnsinnig tolles Buch oder Harte Mädchen weinen nicht zum Beispiel. Ein Buch, wo sie über ihre, also einfach ihre Beziehung zu ihrem Vater schreibt und was ein ganz sehr schönes Buch ist auch und das wurde dann in Deutschland verboten, also es wurde zensiert wegen eben auch Pornografieverdacht. Das sind ganz großartige postmoderne Fiktionen über die Gesellschaft, über Sexualität und natürlich kann ein Porno ein Kunstwerk sein oder umgekehrt ein auch hier ist es ja genau das Gleiche wie mit der Wissenschaft. Man betrachtet Dinge, also wenn man etwas schafft und dann hat man Themen, denen man sich unterwirft, beziehungsweise die Themen kommen zu einem. Und dann beschäftigt man sich damit und daraus entsteht dann das Kunstwerk. Es ist ja nicht so, dass der Porno dann das Kunstwerk einfach so ist. Also das hat ja Voraussetzungen, von was für einem Porno sprechen wir. Ja? Also was für eine Art von Pornografie und so weiter und so weiter und so weiter. Da könnte man jetzt... Was mit der Stimme los?
Die brauchst du heute noch.
Ja, genau. Also könnte man also stundenlang drüber reden und das machen wir ja später noch. Also ich bin gespannt.
Darf ich da nochmal gleich einhaken?
Bitte,
aber ich natürlich. Ich meine, die Frage, die ich mir dann immer stelle, natürlich kann pornografisches künstlerisch sein und künstlerisches pornografisch, nur die Frage ist, funktioniert es dann noch als Pornografie? Also als Pornografie natürlich normativ, dass man sagt, ist Pornografie ist Pfui, auf dieser Ebene sicherlich, moralischer Diskurs. Aber wenn ich jetzt von Pornografie spreche, würde ich sagen, naja, es muss halt als sexuelle Erregung funktionieren.
Naja gut, aber sexuelle Erregung ist ja sehr individuell. Also das ist ja natürlich so eine Sache, das würde ich jetzt erstmal sofort sagen, na klar kann das funktionieren. Es kommt doch immer drauf an, auf was man steht und auch ein Mainstream-Moment, der plötzlich in einem künstlerischen Porno erscheint, ja, könnte zur Erregung beitragen oder auch möglicherweise ein Moment, der feministisch queer gelesen wird, könnte plötzlich bei einem heterosexuellen straighten Mann plötzlich zu Verwirrung führen und dann doch zum Orgasmus, ja, also ich meine, warum nicht, ja, also ich meine, also ehrlich gesagt, klar, das hat natürlich ganz klar damit zu tun, dass wir jetzt hier jetzt nicht über YouPorn reden, denke ich, wenn wir über einen künstlerischen Porno reden, sondern über natürlich jemand, der ganz dezidiert sagt, mich interessiert Sexualität und die Fiktionalisierung von Sexualität und darum arbeite ich meine Thesen, meine Fantasien etc. pp. Heraus.
Meine Überlegung wäre halt im Prinzip, dass ich dieses Gefühl habe, es gibt so zwei Extreme. Das eine ist sozusagen, diese wirklich pornografisches funktioniert auf sexueller Erregungsebene und es ist halt künstlerischen Anspruch und da irgendwo dieses Mittelding da zu finden, ist immer so ein gewisses Problem. Also ich habe immer so den Eindruck, wenn man mit Leuten redet, die Pornos konsumieren oder Studien darüber sich anschaut, dass dann je künstlerischer es wird, umso weniger funktioniert diese Erregungslogik.
Ja, das kommt ja da auch einfach total drauf an, glaube ich eben, ob man innerhalb, letzten Endes ist ja klar, wenn man einfach jetzt geil ist und man guckt ein Porno und holt sich darauf einen runter, dann ist einem das ja völlig egal, wie der Porno gebaut ist, ja. So, das ist ja der eine Konsum halt, ja. Dann gibt es den Konsum, dass man sich erregen will, vielleicht mit seiner Partnerin oder seinem Partner oder seinem, was auch immer, wem halt, dann guckt man vielleicht nochmal ganz anders auf diesen, also letzten Endes geht es ja, deine Frage scheint mir aber auch was anderes abzuzielen, sondern es geht mir tatsächlich darum, dass ich tatsächlich wirklich glaube, dass es eben gerade was Frauen angeht und Frauen und Pornografie natürlich um was anderes geht, da geht es eben nicht um die Fantasie, dass Frauen ihr sexuelles Erleben eher geistig und auf so einer erotischen Fantasie-Komponent, das ist ja eben auch so eine Fantasie, ja, und sonst geht vielleicht möglicherweise einfach darum, dass tatsächlich Heteronormativität in einer Form von oben und unten, sage ich jetzt mal geschönt, ja, sich quasi einfach nicht abbildet und auch Gewalt einfach in einer anderen Form oder gar nicht am besten drin vorkommt, ich glaube, dann könnte man möglicherweise durchaus auch Frauen für den Pornokonsum mehr gewinnen, obwohl sie es ja sowieso schon konsumieren. Ne? Also ich meine, die Frage, ja.
Ich unterbreche jetzt hier mal, weil ihr verschießt euer Pulver, möchte ich sagen. Ne?
Ach, wir können alles wiederholen.
Ich glaube, wir können das wiederholen. Nein, ihr könnt doch nicht wiederholen, da muss ja eine neue Sache rauskommen.
Ach so, ja klar.
Keine Wiederholung ist identisch. Also Butler habe ich auch mal gelesen.
Ganz ernsthaft, die Soziologen. Also ich wirklich, wenn es die nicht geben würde, was würden wir tun? Vielen Dank, dass ihr hier wart. Das Festival gegen Kino findet noch bis zum 26. April in Leipzig statt. Inspiriert von Filmen und Podiumsdiskussionen wird hier eine kontroverse Auseinandersetzung mit dem Thema Pornografie gefordert. Wir haben gerade darüber mit zwei Teilnehmern und Teilnehmer und einer Teilnehmerin der Podiumsdiskussion Pussy Pop Pornografie gesprochen. Tatjana Turanski, danke fürs hier sein und Sven Lewandowski ebenfalls. Vielen Dank fürs Gespräch und eine heiße Diskussion heute Abend.
Gerne.
Gerne.
Wow. Ja. The Roots mit You Got Me und You Got Me mit einem wunderschönen Kaffeebecher, den ich gerade geschenkt bekommen habe von Detektor FM. Ich muss immer erzählen, wenn ich was geschenkt bekommen habe. Freude überall hier.
Freude.
Der Tag bei Detektor FM. Aktuelles und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Täglich von 16 bis 19 Uhr.
Rosie Murphy mit Exploitation aus ihrem neuen Album Hairless Toys. Ist eigentlich Christian ein schrecklicher Name, oder? Muss man sagen. Ist eigentlich.
Ja, ist ein interessanter Name auf jeden Fall.
Ich will ja so haarlose Spielzeug, ich weiß nicht. Naja, kann man drüber nachdenken. Während ich nachdenke, gibt's jetzt das Streiflicht. Wobei, ich höre es mir auch an. Ich habe es heute Morgen ob des frühen Aufstehens nämlich nicht geschafft zu lesen. Dementsprechend jetzt hier für euch.
Süddeutsche Zeitung. Das Streiflicht. Produziert vom Internetradio Detektor FM.
Thomas Mann hat ja an den Anfang seiner Josefs-Tetralogie den schönen Satz mit dem Brunnen und der Vergangenheit gesetzt. Ganz interessant kann es sein, wenn man als geschichtlich Interessierter unverbindlich in den Brunnen der Vergangenheit hineinschaut. Sehr blöd dagegen kann es werden, wenn man in ihn hineinfällt. Noch viel unerfreulicher dürfte es ausgehen, wenn man nach ein paar Minuten unten aufschlägt und dort auf einen alten, unsympathischen Verwandten aus der eigenen Familie trifft, von dem man zuvor nie gehört hatte und den jetzt kennengelernt zu haben, man umgehend bereut. Diese wuchtige Allegorie kann man über so gut wie jede Art von Ahnenforschung stellen. Man weiß ja nie, auf welche Flitzpiepe man bei seinen Erkundungen stößt. Am Ende kommt man nicht umhin zu sagen, er ist ein unfassbares Sackgesicht gewesen, aber leider, ich bin mit ihm verwandt. Der Schauspieler Ben Affleck hatte sich bis vor kurzem eher nicht mit seiner Ahnengalerie beschäftigt. Dazu muss man sagen, dass ein Mann, der mit Gwyneth Paltrow und Jennifer Lopez zusammen war, kaum annehmen muss, auf noch größere Sensationen in seiner Familiengeschichte zu stoßen. Es waren wohl die Geschwister Leichtsinn und Phlegma, die Affleck verführt haben, dem Fernsehsender PBS zu erlauben, für die Sendung Finding Your Roots die Familiengeschichte der Afflecks auszukundschaften. Dabei kam heraus, dass einer von Bens Vorfahren Sklaven gehalten hat. Damals in Amerika ein gesellschaftlich anerkanntes Konzept, heute ein sogenanntes No-Go. Als Affleck davon hörte, schrieb er eine Mail an den Moderator Henry Louis Gates Jr. mit der Bitte, diese genealogische Unerfreulichkeit zu verschweigen. Das wäre alles gut gegangen, gäbe es nicht die Enthüllungsplattform WikiLeaks, die den Briefwechsel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Nun leben wir in einer Zeit, da man Dinge zwar verschweigen darf, allerdings nur so lange, bis WikiLeaks das Verschwiegene ans Tageslicht bringt. Der reine Vorgang der Enthüllung stellt das Enthüllte so triumphal wie moraltriefend ins Zwielicht. Wir hätten uns nicht die Mühe des Enthüllens machen müssen, wärst du nur ehrlich gewesen. Jetzt stehst du da als Nachfahre eines Sklavenhalters, den du auch noch decken wolltest. Und man fragt sich, lieber Ben, ob nicht auch in dir ein bisschen etwas von der Unmenschlichkeit des Sklavenhalters schlummert. Rein genetisch betrachtet wäre das ja wohl denkbar. So tief der Brunnen der Vergangenheit sein mag, so hoch und moralisch aufgeladen ist der Himmel über ihm. Wenn in irgendeiner Zukunft ein junger Mann aus Neugier in den Brunnen glotzen und dabei herausfinden sollte, dass einer seiner Vorfahren Julian Assange war, kommt er dann umhin zu sagen, er war nicht ganz dicht, aber ich bin mit ihm verwandt?
Süddeutsche Zeitung. Das Streiflicht. Produziert vom Internetradio Detektor FM.
TV on the Radio mit Happy Idiot. Und wenn ihr euch vielleicht überlegt, wie kann man eigentlich dieses unglaubliche Imperium finanzieren, dessen Teil ich heute sein darf, ich kann das ja wirklich auch mal verraten, man sitzt ja hier auf Goldsesseln und eigentlich denkt man sich, die brauchen ja überhaupt nichts mehr, aber so ab und an ein Eis, würde ich sagen, sollte man ihnen spendieren. Und wenn ihr Detektor FM unterstützen wollt, und ich empfinde das fast als eure gute Pflicht, möchte ich mal sagen, dann hört ihr jetzt, wie das denn funktioniert.
Ihnen gefällt Detektor FM? Unterstützen Sie uns. Mit Ihrer Hilfe können Sie Detektor FM noch besser machen. Alle Infos auf detektor.fm/danke.
Sometimes I pray for rain.
Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
In Deutschland werden Schätzungen zufolge ja pro Jahr und Kopf 23 Kilo Elektromüll produziert. Aber was passiert jetzt eigentlich mit den ganzen alten Computern, Handys oder kaputten Staubsaugern? Das fragt sich auch die Bundesregierung und will mit einem neuen Gesetz den Umgang mit dem Elektroschrott so regeln, dass der Verbraucher es möglichst bequem bei der Entsorgung hat. Das klingt jetzt gut, aber klappt das auch? Das hat unsere Reporterin Insa van den Berg hinterfragt.
Der ist hin, aber einfach in die Tonne damit, das geht nicht. Seit 2006 ist es verboten, alte Elektrogeräte im Hausmüll zu entsorgen. Stattdessen gehören diese auf den Wertstoffhof. Ganz schön umständlich, die Fahrt dorthin, finden viele. Und so landen dann doch wieder kaputte Kaffeemaschinen und Toaster im Restmüll. Um das zu verhindern, hat das Bundesumweltministerium eine Rücknahmepflicht für Elektrogeräte entworfen. Dafür soll das schon bestehende Elektrogerätegesetz eine Neufassung bekommen.
Worum geht's genau in dem Elektrogerätegesetz?
Es soll die Entsorgung ausrangierter Elektrogeräte für Verbraucher erleichtern. Wer nicht zum ferngelegenen Recyclinghof fahren möchte, kann bisher auf die Kundenfreundlichkeit seines Händlers hoffen. Einige nehmen nämlich schon freiwillig alte Fernseher oder auch kaputte Waschmaschinen zurück. Mit dem neuen Gesetz sollen Elektrogeschäfte dann dazu verpflichtet werden. Vorausgesetzt, sie haben für E-Geräte eine Verkaufsfläche von mindestens 400 Quadratmetern. Das ist bei etwa 9000 Elektromärkten in Deutschland der Fall. Vor allem bei Ketten wie Saturn oder Mediamarkt, aber auch im Onlinehandel. Diese Märkte müssen dann also alte Geräte zurücknehmen, wenn Kunden ein neues kaufen. Außer es sind kleine Elektroartikel mit einer Länge von 25 cm. Eine elektrische Zahnbürste also zum Beispiel. Die kann im Fachhandel auch ohne einen Neukauf abgegeben werden. Und zwar alles ohne weitere Kosten und egal, wo ich das alte Gerät früher einmal gekauft habe.
Was soll mit dem Gesetz für die Umwelt erreicht werden?
In einigen E-Geräten ist Blei enthalten. Das ist gefährlich für die Umwelt. Und man kann es deshalb nicht einfach so rumliegen lassen, sondern muss es extra entsorgen. Grundsätzlich soll es weniger von dem Schrott geben, der durch E-Geräte entsteht. Das sagt eine Richtlinie der EU, die die Bundesregierung ebenfalls mit dem Gesetz umsetzen will. Aber Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD sagt auch, dass die Metalle und seltene Erden, die in Elektroaltgeräten stecken, wertvolle Stoffe eben, durch die fachgerechte Entsorgung wieder nutzbar gemacht werden können.
Was sagen die Verbraucher zum Gesetzesentwurf?
Der Verbraucherzentrale geht der Entwurf nicht weit genug. Zumindest solle der Standard der EU eingehalten werden, nachdem in jedem Geschäft ein altes Gerät abgegeben werden kann, nicht nur in den großen. Hye Won Seo vom Bundesverband der Verbraucherzentralen sagt zum bisherigen Entwurf:
Es ist keine gute Lösung für Verbraucher. Zum einen erleichtert es die Rückgabe von Elektroaltgeräten nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Es geht in anderen Ländern viel leichter. Und zum Weiteren, Geräten, die wir länger nutzen könnten, an dieser Baustelle wird eigentlich nicht gerührt. Es ist immer noch möglich, nicht austauschbare Akkus auf den Markt zu bringen. Und dadurch wird die Lebensdauer der Geräte einfach vielfach verkürzt. Und das ist ein Umstand, wo wir sagen, da hätte das Gesetz eine Möglichkeit geboten, etwas dagegen zu unternehmen.
Was halten die Händler vom Gesetzesentwurf?
Die Elektrohändler können die alten Geräte entweder an öffentlich-rechtliche Entsorger oder die Hersteller weitergeben. Deutlichen Mehraufwand sieht dabei Florian Seikel, Hauptgeschäftsführer des Händlerbunds, dem größten Online-Handelsverband Europas.
Prinzipiell unterstützt der Händlerbund das Ziel, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte einer ordnungsgemäßen und umweltfreundlichen Entsorgung zugeführt werden. Der aktuelle Gesetzentwurf bedarf aber noch einiger Definitionen und Detailabstimmungen, weil wir schon das große Problem sehen, dass Händlern durch die Rücknahmepflicht neue Kostenfaktoren aufgebürdet werden.
Ab wann gilt die neue Rücknahmepflicht?
Nachdem die Bundesregierung den Entwurf des Umweltministeriums im März für gut befunden hat, müssen jetzt der Bundesrat und der Bundestag beteiligt werden. Wenn die dem Gesetz so zustimmen und darüber abgestimmt wird noch im Sommer, dann wird das Gesetz voraussichtlich zum Jahresende in Kraft treten.
Die Bundesregierung plant eine Neuauflage des Elektronikgerätegesetzes. Wenn das durchgeht, können wir Verbraucher ab 2016 unsere alten Fernseher und Toaster statt zum Wertstoffhof wieder zurück in den Laden bringen. Über das Vorhaben hat meine Kollegin Insa Vandenberg in unserer Serie Green Radio informiert.
Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
Das war Rocco Schamoni and Mirage, sagen wir es doch gleich mit dem End dazwischen, die geheime Weltregierung, die ich jetzt leider wieder abgeben muss, hier bei Detektor FM. Christian, vielen Dank fürs Umfahren sämtlicher Klippen mit mir, es war herrlich.
Vielen Dank auch, überhaupt vielen Dank, dass du da warst. Heute die 3 Stunden haben mir und ich glaube dem ganzen Team sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke.
Gell? Das wiederholen wir und dann haben wir die Weltherrschaft letztendlich schon übernommen oder ihr, ich komme dann wieder als Zaungast vorbei. Zum Abschied, also man kann den Abschied nicht schöner zelebrieren als mit dem nun folgenden Song. Danke an die Musikredaktion Gangster mit Full Clip. Servus, macht's gut. Big L, rest in peace. Rest in peace. Do you wanna mess with